So, nochmal guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch einmal sein kann. Einige habe ich noch nie gesehen, es ist interessant, aber wir auch wieder. Ja. Wir haben heute einen Text und der soll ermutigen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch aber eh alle gut und es ist nicht nötig, aber dann nimm es trotzdem mit. Und zwar der Psalm 91. Das ist ein ganz interessanter Psalm. Wir wollen einfach nur beten. Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen, dass du lebst und dass du bei uns bist und dass du auch zu uns redest durch dein Wort. Amen. Psalm 91 ist ein Trostpsalm. Den brauchen wir immer. Falls uns jetzt eh gerade gut geht, dann wollen wir auf Reserve nehmen, wenn es uns mal schlechter geht wird, dass wir dann was haben. Ist ein Trostpsalm und ist ein Anreiz zum Vertrauen auf Gott in aller Not und Anfechtung und ist voller tröstlicher Verheißungen. In Luthers Kommentar steht, er ist aus dem ersten Gebot gesponnen, der Psalm 91, und das erste Gebot ist, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aus dem ersten Gebot gesponnen und gezogen. Wir werden den dann jetzt lesen, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Es ist der zweite Psalm, in dem die Engel uns als Schutzherren und Geleitsleute erwähnt werden. Das ist auch sehr tröstlich und bemerkenswert. Im Psalm 91 wird eine sehr enge Beziehung zu Gott beschrieben. Wir lesen das jetzt im Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, denn er errettet mich von dem Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht und vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht und vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht und der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not und ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Ja, das war jetzt sehr viel. Und ich glaube, wir haben sehr viel gar nicht, man kann das nicht so festhalten. Man müsste das langsam noch einmal lesen. Und da sind so viele Zusagen und Verheißungen Gottes drinnen. Das ist sehr, sehr kostbar. Und man mag es nicht behalten. Man müsste das jetzt dann noch einmal lesen. Und wir werden uns ja auch jetzt damit beschäftigen. Wir haben hier drei Dinge. Im Psalm 91 wird eine sehr enge Beziehung zu Gott beschrieben. Das heißt, die sehr enge Beziehung, das kommt hier auch zum Ausdruck. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Wenn jemandes Schatten auf einen fällt, muss man sehr nahe sein. Wenn Gottes Schatten auf uns fallen soll, muss man sehr nahe sein, sonst fällt der Schatten woanders hin. Ja. Denken wir nur an den Sonnenschirm, nicht? Da muss man sich drunter sitzen, sonst hat man den Schatten nicht. Es wird hier eine sehr enge Beziehung zu Gott beschrieben. Drei Aufteilungen haben wir. A ist die Sicherheit im Herrn, B ist die Errettung durch Engel und C ist die Gott verheißt Bewahrung in Vers 14 bis 16. In Vers 1 lesen wir, wer unter dem Schatten des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Hier kommt eine sehr vertrauensvolle Beziehung zum Ausdruck. Er spricht hier, meine Zuversicht, das wenn ich Zuversicht habe, das vermittelt Hoffnung, das bringt Hoffnung zum Ausdruck. Meine Burg ist das Zweite, das vermittelt Sicherheit. Eine Burg, wenn man in einer festen Burg ist, dann ist man geborgen, dann ist man sicher. Es ist heute nicht mehr so, früher haben wir riesige Burgen gebaut, eben um die Bevölkerung zu sichern oder um Sicherheit her, so einen sicheren Ort zu haben, zu dem man fliehen konnte, wenn, sagen wir jetzt, feindliche Heere kommen oder kamen. Also Burg vermittelt ist Ausdruck für Sicherheit. Und das Dritte ist, mein Gott, auf den ich hoffe, ist Ausdruck einer Beziehung. Wenn ich auf jemanden hoffe oder zu jemanden Hoffnung habe, dann gibt's da also einen Austausch, eine Beziehung. Ich hoffe auf niemanden, den ich nicht kenne. Also das wäre ja, der Schuss, der geht ins Leere. Das kann's. Wir hoffen auf jemanden, dem wir vertrauen, den wir kennen, zu dem wir eine Beziehung haben. Mein Gott, auf den ich hoffe, drückt aus, dass da eine Beziehung besteht. Jesus bietet uns die Freundschaft an. In Johannes 15, Vers 14 lesen wir dies. Dort steht, Johannes Kapitel 15. Das war unmittelbar, bevor er eigentlich verhaftet wurde. Das war bei dem letzten Abendmahl. Dort steht, Vers 14 bis 17. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Also es gibt also da, Jesus bietet uns diese Freundschaft an und wir sollten es nur wissen. Gell? Wir sind oft sehr selbstständig. Gell? Wir kommen zu Jesus, wenn es uns zwickt, wenn es nicht mehr geht, wenn wir Nöte haben. Er bietet uns auch Schutz an vor allen Stürmen, wenn wir auf ihn vertrauen. Es steht dann im Vers 3, denn er errettet dich vom Strick des Jägers. In einer anderen Übersetzung steht, er errettet aus der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Beides sind Gefahren, die schwer zu erkennen sind. Also der Strick, die Fallensteller, die haben da, das wird ja im Verborgenen, dass man einsteigt. Gell? Die Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Beides sind Gefahren, die schwer erkennbar sind. Wir sehen, dass der Weg, den wir gehen, viele Gefahren in sich birgt. Deswegen brauchen wir einen sicheren Ort, einen Platz der Hoffnung und einen Anker, der sicher hält. Davon lesen wir im Vers 4. Er deckt mich mit seinen Fittichen und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Das ist ein total gutes Bild, die Bruthenne. Die Glucke, oder wie man es nennt. Wenn es dann ihre Wusel schreit, dann strömen die alle schnell herbei und dann unter die Flügel rein. Habt ihr es sicher mal gesehen? Ja, unsere Welt ist ja schon so degeneriert. Unsere Tochter ist Lehrerin. Und die sagt, die Kinder, die wissen in der ersten Klasse nicht, wie eine Kuh ausschaut. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist das nicht schrecklich? Die wissen nicht, wie eine. Manche glauben, eine Kuh sei blau, weil die Milcherwerbung. Ne? Ist das nicht schrecklich? Also, wenn man etwas nicht weiß, geht auch viel verloren, versteht ihr? Wenn man nicht weiß, wo Zuflucht ist, dann sucht man sie auch nicht. Oder sie hat uns auch erzählt, dass statistisch erhoben wurde, dass Kinder, das ist jetzt nur Detail am Rande, dass Kinder, die Eltern mit ihren Kindern 5 Minuten pro Tag sprechen. Wird nichts mehr gesprochen. Versteht sie, wie unsere Gesellschaft degeneriert? Wenn man diese 5 Minuten pro Tag, die reduzieren sie ja dann auf. Bock zusammen, räum zusammen, hol dir Zeug, nimm deine Schultaschen, hast du das nicht vergessen, ihr wisst ja diese Befehlsdinger, oder hast du das zusammengeräumt, oder ja, wisst ihr, wie das läuft, ja. 5 Minuten ist erschütternd. Gott hat für uns Zeit und er möchte uns bergen an einen sicheren Ort, einen Anker. Davon in Vers 4 steht es. Er deckt dich mit seinen Fittichen und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht und vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht und vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Die Pest ist nicht sichtbar. Erst wenn der Mensch oder eine ganze Gruppe von Menschen davon betroffen sind und die gestorben sind, dann weiß man, die haben Pest gehabt. Also Pest ist jetzt ein Ausdruck für etwas, für ein Ereignis, das heute nicht mehr da ist. Also die Pest gibt es ja heute nicht mehr, aber es gibt andere Dinge. Zum Beispiel Unzufriedenheit. Das ist unsichtbar, versteht? Das sieht man nicht von Weitem. Das ist darum so gefährlich. Die Pest ist nicht sichtbar. Zum Beispiel Unzufriedenheit ist ansteckend. Wenn ich immer nörgle, dann komme ich zum nächsten und nörgle ich an, den tue ich halt anbaggern und dann nörgelt der auch. Ist ansteckend. Unzufriedenheit, Nörgelgeist, Kritiksucht. Bei Martin Luther zu der Zeit der Reformation war die Pest tatsächlich im Lande. Die hat es tatsächlich gegeben. Wir sehen ja das in den verschiedenen Orten, gibt es diese Pestsäulen, also wo man gebetet hat darum, dass die Pest aufhören möge. Und als Dankbarkeit hat man dann diese Säule errichtet, im Gedenken an diese große Krankheit. Die hat ja ganze Städte ausgerottet. Und wisst ihr, das Interessante waren die Juden, die es damals gegeben hat im Lande, haben die Pest nicht gekriegt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wisst ihr warum? Die haben nach ihren Reinheitsgeboten gelebt. Die haben also nicht jedes Fleisch gegessen, sondern nur das Besondere. Also nur, wie das Gesetz des Mose einer vorgeschrieben hat, so haben sie halt einer Küche ausgerichtet. Die haben keine Pest gekriegt. Was hat man ihnen dann vorgeworfen? Was hat ihnen vorgeworfen? Sie hätten die Brunnen vergiftet. Also er hat immer wieder in den verschiedensten Zeiten hat's Judenverfolgungen gegeben und man hat also viele auch umgebracht, auch im Mittelalter. Also es war nicht nur jetzt unter dem Nationalsozialismus. Und ihr seht, etwas, wenn man sich nach Gottes Wort hält und nach seinen Geboten und seine Regeln, dann schützt uns das auch. Die sind bewahrt geblieben vor der Pest. Und wenn wir, ja, wisst ihr, wenn man Kritiksucht hat oder das lebt, wenn man, das vermittelt den Eindruck, man müsste es besser. Man sagt, ihr wisst ja, was ich meine. Das vermittelt den Eindruck, man könnte es besser, man müsste es besser. Und man weiß es ja oft gar nicht besser. Wir sollen geduldig und barmherzig miteinander sein. Zum Beispiel, was auch heute, damals hat es das noch nicht gegeben, aber die Gefahr durchs Internet. Wie viele Menschen sind internetsüchtig? Wir haben Leute in der Gemeinde gehabt, die haben ein Problem gehabt mit Pornografie. Du kannst das, ohne dass es wer weiß, kannst das konsumieren. Das ist die Pest. Also das ist, was jetzt zutage tritt, was man halt jetzt sieht. Oder, wir haben das wirklich auch schon gehabt, dass Leute im Internet auf Patensuche gegangen sind, die verheiratet waren, die irgendwie herumgestöbert haben. Ich kenne mich da zwingend aus. Also, ich bin ein schlechter Internetbenutzer. Es mag vielleicht ein Nachteil sein, aber ich bin eine andere Generation. Ich habe den Computer benutzt in meiner Arbeit, da habe ich gewisse Programme verwenden können und die habe ich können und darüber hinaus war es fertig. Das, und seit ich in Pension bin, ich kann E-Mails schreiben, ich kann es auch abrufen, ich kann so ein bisschen was kann ich. Aber darüber hinaus, ich bin nicht der dann, wie sagt man da, chatten oder so, ja, die herumfahren. Ja, es ist verrückt. Wisst ihr, dass in Amerika einen eigenen Gehsteig schon eingerichtet haben, in gewisse Städte, für die mit ihrem Handy ununterbrochen, wie nennt man das? Wie? Ja, die haben eine eigene Spur, so wie das Fahrradspur, haben sie ein Handy auf der Straße, wo die Handybenutzer gehen sollen. Weil Unfälle passiert sind, die sind zusammengekracht. Der eine Handybenutzer ist gegangen, der andere ist gekommen und so sind sie zusammengerannt. Ist das verrückt? Abgesehen von den gesundheitlichen, geistlichen und seelischen Schäden. Du bringst dir die Bilder nicht mehr raus. Ich habe von meinem Freund, aber ich kann euch das nicht erklären, wie das geht. Ihr wisst es vielleicht. Habe ich mal, wir haben eine Geburtstagsfeier gehabt von meiner Frau. Und da waren Freunde eingeladen. Und die Fotos hat mir ein anderer Freund geschickt. Also, die, was er da gemacht hat, auf meinen Computer. Und dann habe ich mir das angeschaut, das war ja schön, die ganzen Fotos, da erinnerst du dich wieder an Ding. Und das letzte Foto war eine nackte Frau. Frag mich nicht, wie das geht. Ich habe da nirgendwo gedruckt. Fragt mich wirklich nicht, wie das geht. So, jetzt wenn du dort weiterklickst, dann bist du irgendwo drin, wo du dann einen anderen Pfad weiterverfolgst. Versteht ihr das? Es ist verrückt. Du musst es gar nicht suchen. Das kommt von selber. Du musst es nicht suchen. Die Bilder bringst du aus dem Kopf nicht mehr raus. Das ist die Pest, die im Fenster schleicht. Oder immer, was soll ich euch noch sagen, diese negativen Dinge, die wir leben. Manchmal mag man nicht, und ihr wisst es. Das Schlimme an dem Ganzen ist die Unberechenbarkeit dieser Angriffe. Ihr wisst, die Pfeile sind lautlos, die kommen und treffen die, zack. Man hört es nicht. Wenn man es rumpeln hören würde, oder ja, dann würde man vielleicht auf Zeiten gehen oder so. Diese Pfeile sind geräuschlos und treffen die. Wir sollten also den Schutz nicht verlassen, den uns Gott anbietet. Die Unberechenbarkeit der Angriffe, es ist Pest und Pfeile. Zu erwähnen wäre noch die Auflösung der bestehenden Ordnungen. Was wir jetzt erleben, ist, man darf jederzeit alles und immer. Versteht ihr? Es gibt ein Gesetz, es gibt auch Richtlinien. Wir haben zum Beispiel, ist ja in Anlehnung an die 10 Gebote, wir wissen ja das. Wenn man aber das ausblendet, schau, heute soll ja jeder alles können. Es ist verrückt, wenn du in die Politik hörst, was alles erlaubt ist und was alles legalisiert wird, da kann wirklich die Grasbirnen können einem aufsteigen. Die Pfeile, die des Tages fliegen, die sind lautlos und würden uns treffen und zu Fall bringen. Das Grauen in der Nacht, kennt ihr das vielleicht? Die Älteren vielleicht kennen das. Das Grauen der Nacht, wenn man nicht schlafen kann. Ich weiß nicht, ich kann sehr gut schlafen. Das ist eher Segen. Aber meine Frau zum Beispiel, die kann oft nächtelang nicht schlafen. Die hat, selbst Tabletten helfen nicht so sehr. Sie war eine Nachtschwester, gell? Sie war eine Krankenschwester, meine Frau, und hat, 15 Jahre Nachtdienst gemacht. Und wenn die bis 10 Uhr nicht ins Bett geht, dann springt der Nachttag da. Dann kann es, es ist verrückt, gell? Dann wälzt man Probleme, man kann es nicht verhindern. In der Nacht kannst du 100 gute Ideen haben, du kannst es nicht umsetzen. Man dreht es herum und man sieht kein Licht am Ende des Tunnels. Wenn ihr mich jetzt nicht versteht, dann seid ihr glücklich. Dann habt ihr keine Nöte. Aber in der Nacht kann man nichts verändern. Man kann auch nichts davon umsetzen. Oder die Pfeile, die Zweifel oder Unehrlichkeit oder böse Worte, die sitzen tief und gehen nur schwer wieder heraus. Sie lassen Verletzungen und Narben zurück. Wenn wir am sicheren Ort sind, müssen wir uns darum keine Sorgen machen. Und Vers 7 steht, er verspricht uns Bewahrung. Es steht dort, wenn 1000 fallen zu deiner Rechten, wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Da fällt mir immer der Bruder Eiching ein. Das war ein alter Bruder aus unserer Gemeinde und der war auch im Krieg natürlich und der hat einen Bombenangriff überlebt. Da war so ein Trümmerfeld, gell, und lauter Tote und er ist unversehrt geblieben. Da hat er an dieses Wort denken müssen, wenn 1000 fallen zu deiner Rechte und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Denn der Herr ist deine Zuversicht und der Höchste ist deine Zuflucht. Wir lesen hier sehr wohl von Not, die zu durchstehen ist, aber der Herr kann die Seinen bewahren. Dann steht der Vers 11, er hat seinen Engel befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das ist genau der Vers, den der Teufel Jesus gesagt hat. Bei der Versuchung, ihr wisst das in Matthäus, dass er sollte ja so von der Zinne des Tempels springen und der Luther schreibt in seinem Kommentar so trocken, vom Fliegen war nicht die Rede. Er würde uns bewahren auf allen unseren Wegen. Das war, die man zu Fuß gehen kann. Das war so gedacht. Der Teufel hat gemeint, er sollte runterspringen und die Engel würden ihn dann irgendwie auffangen. Aber das heißt, wir sollten auf Wegen uns bewegen, die gehbar sind. Er hat seinen Engel befohlen, über dir dich zu behüten. Wenn wir wüssten, wie oft wir schon bewahrt geblieben sind durch den Dienst der Engel, oft nimmt man es gar nicht wahr. Gott hat uns bewahrt. Also ich war früher sehr viel unterwegs mit dem Auto. Ich war immer auf Baustellen unterwegs und ich weiß, dass ich sehr oft bewahrt geblieben bin. Wo es um Haaresbreite, ich bin auch schon bei Rot über Kreuzung gefahren, ist nichts passiert. wie man halt in Gedanken ist und unachtsam. Oder wie oft Gott uns bewahrt hat, wir wissen es gar nicht. Er macht es so im Verborgenen. Aber wir kommen abends heim. Jetzt stell dir vor, ich habe 46 Jahre gearbeitet und habe nie einen Arbeitsunfall gehabt. Da kann ich nur Danke sagen. Nie. Kein Knochen brauchen, gar nichts. Jetzt sage ich, wenn du meinen Finger hast, das ist kein Problem. Das vergeht. Wirklich bewahrt geblieben. 46, kann ich nur Danke sagen. Aber wir nehmen das als ganz selbstverständlich und natürlich und kratzen uns nicht. Wir kommen abends gesund heim und freuen uns vielleicht des Lebens und merken gar nicht, dass Gott uns bewahrt hat. Es steht dort im Vers 13, auf Löwen oder Ottern wirst du gehen. Das heißt, auf dem Teufel, der um seiner vielen Tüten willen mit solchen Tiernamen bezeichnet wird. Du wirst auf ihm gehen, das heißt, diese Tüten auch erkennen und besiegen. Es steht dort in Lukas 10, Vers 17 bis 20 steht, warte, das muss ich euch nur kurz lesen. Lukas 10, Vers 17 bis 20 dort steht, und die 62 Jünger, das ist der Bericht, wo Jesus seine 72 Jünger aussendet, wo er sagt, ohne Beutel und ohne Tasche sollen sie gehen und auch kein Geld mitnehmen und keine zwei Röcke, sie sollen so gehen, wie sie sind quasi. Der Herr wird für einer sorgen. Dort steht, und die 72er kamen zurück voller Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Die waren ganz brennend und so sollten wir sein, ja, dann wenn wir wieder unterwegs sind. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass die Geister euch untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Aber was ich da jetzt rausstreichen wollte, ist eigentlich die Tatsache, dass der Feind auf die Erde geworfen ist. In Offenbarung Kapitel 12 liest man das auch. Der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat und er ist auf die Erde geworfen. Das ist wirklich Realität. Und es wäre also unklug zu glauben, ja, der ist eh beherrschbar. Also der Teufel, der ist zu klein, dass er uns ärgern könnte. Das wäre sehr dumm. Der kommt immer so, also eben lautlos und unsichtbar. So wie die Pest. Das erreicht uns. Und wir sollten also das wissen. Der geistliche Kampf spielt sich in der unsichtbaren Welt ab. In Offenbarung 12 lesen wir, dass der Feind auf die Erde geworfen ist und dass er nicht viel Zeit hat. Demgegenüber ist die Aufforderung, unter Gottes Schutz zu leben. Er bietet uns das an. Wir sollten also unter seinem Schutz leben. Wir können jederzeit zu ihm kommen. Es steht in Johannes 6, Vers 37. Alles, was der Vater mir gibt, kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er hat die Arme offen. Wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Und das ist total kostbar. Und dann haben wir noch den dritten Teil. Gott verheißt Bewahrung. Wenn wir jetzt da lesen, ab Vers 14, wechselt bisher hat der Psalmist geschrieben. Der Psalm 91 bis 14 schreibt der Psalmist, was das für ein Vorteil sei, unter Gottes Schutz zu leben. Darüber haben wir uns jetzt unterhalten. Und ab Vers 14 spricht Gott. Und das ist, man liest da einfach drüber. Wisst ihr, wenn man das so liest, ich weiß nicht, man nimmt das nicht wahr. Darum ist es so wichtig, dort steht, was sagt er? In Vers 14. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Gott spricht. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ich will ihm zeigen mein Heil. Habt ihr das jetzt gesehen? Gott spricht. Er sagt, er liebt mich. Wir haben da drei Dinge. Das erste ist, er liebt mich, sagt Gott. Das zweite ist, er kennt meinen Namen. Und das dritte ist, er ruft mich an. Wenn wir Gott lieben, dann seinen Namen zu kennen, ist auch gut. Aber anrufen, verstehst du, es gehören alle drei Dinge. Es steht da, er liebt mich, das drückt Beziehung aus, dass wir Beziehung zu ihm haben. Er kennt meinen Namen, das heißt, da ist eine enge Verbindung. Er ruft mich an, das heißt, da ist ein Dialog, da ist ein Gespräch, wir reden mit ihm. Und dann sagt Gott, und das hat mir so fast vor die Socken gehauen, Dort steht dort, er hat uns dann 7 Verheißungen gegeben. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum, das ist die Nummer 2, darum will ich ihn schützen, 2. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören, ist die Nummer 3. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen, ist die Nummer 4. Die Nummer 5 ist, ich will ihn zu Ehren bringen. Die Nummer 6 ist, ich will ihn sättigen mit langem Leben. Und die Nummer 7 ist, ich will ihm zeigen mein Heil. Das ist nicht großbar. Für jeden Tag der Woche haben wir auch so eine Aussage. Lass uns das mitnehmen. Für jeden Tag der Woche. Ich will ihn erretten, ich will ihn schützen. Ich will ihn erhören, ich will ihn herausreißen. Ich will ihn zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben. Ich will ihm zeigen mein Heil. Das kannst du aneinander gliedern, gell? Da steht, da ist also kein Minus dabei. Oder Versagen oder Verzagen oder so. Da steht, ich will ihn zu Ehren bringen. Das wollen wir doch, oder? Wir wollen doch irgendwie, wer sei? In den Augen Gottes. Ich will ihn zu Ehren bringen. Dann steht, ich will ihn sättigen mit langem Leben. Ist das nicht großbar? Das wollen wir auch. Alles das, was wir gerne hätten, gibt er uns. Ich will ihm zeigen, mein Heil. Und das ist eigentlich das, wie soll ich sagen, das ist das, was wir brauchen. Ein Stück weit begreifen die Größe Gottes und seine Allmacht und seine Herrlichkeit. Dann würde das andere kein Problem mehr sein. Versteht ihr? Wir kämpfen in der Wüste. Gell? Wir haben kein Wasser. Die Kinder Israels sind 40 Jahre durch die Wüste gegangen. Wir wissen es ja. Oft sind wir dort. Kein Wasser, wir lecken an die Lippen und es kommt nichts. Schau, da hat der Vater im Himmel hat uns da so Kostbarkeiten gegeben. Wir lesen das vielleicht im Psalm 91. Die letzten 3 Verse, ja, die nehmen wir so im Vorbeigehen noch mit. Aber was da für Kostbarkeiten verborgen sind. Für jeden Tag der Woche eine Zusage. Ich will ihn erretten, ich will ihn schützen. Das ist super. Darum will ich ihn erhören, wenn man rufen zu ihm, wenn man mit ihm reden. Also Dialog muss da sein. Das ist so kostbar. Ich will ihn herausreißen. Das heißt, die Erhörung, die gipfelt darin, dass er die Situation verändert. Ich will ihn herausreißen. Ich will ihn zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben. Und ich will ihm zeigen, mein Heil. Dass uns das ein bisschen näher kommt. Wir haben ja im Moment eine sehr schwere Zeit. Ich möchte euch ja das nicht verbergen. Unser Hannes ist angestürzt. Ihr kennt den Hannes, der war schon öfter bei euch. Unser Sohn, der Hannes. Der ist am Kopf gefallen und hat eine schwere Kopfverletzung gehabt. Und jetzt ist es so, dass er ganz, ist eigentlich alles kaputt gegangen. Er weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht. Er hat seinen Beruf wieder möglicherweise nicht mehr ausüben können. Du musst da denken, sein Job, er war Bauleiter in einer Rohrleitungsbaufirma. Also das musst also wirklich einen Kopf von der Sache haben. Das Zweite ist, dass er Kopf wegkriegt, wenn er sagen wir, 3 Zeilen liest, dann fangen die Bilder zum Schwimmen an. Und also, wenn man nicht so sieht, ist er so wie immer. Also man kann da keinen Unterschied merken. Er lasst euch übrigens herzlich grüßen. Ich war gestern bei ihm. Aber seine Söhne sind sehr schwierig, die sind so wie er. Und aber wenn 2 schwierig sind, ist also doppelt schwierig. Und dann die ganze Sache. Ihr könnt es einfach auch dran denken. Aber wir glauben, dass der Herr einen Weg durch hat und dass er uns sein Heil zeigt. Das wollen wir, wisst ihr, wir können auch so schwer sagen, warum hat der Paulus den Schiffbruch erlitten, wie er noch rumgefahren ist. Der hätte ja schnurstracks mit dem nächsten Schiff gerade noch rumfahren können. War er da möglich gewesen, theoretisch. Weil letztendlich hat er Schiffbruch erlitten und ist dann trotzdem nach Rom gekommen, über Malta und so. Ihr kennt die Apostelgeschichte. Kennt ihr die Geschichte? Ja. Er ist dann letztendlich in Rom angekommen. Das war er da ohne den Schiffbruch auch gegangen. Und so ist er in unserem Leben. Wir kennen, es steht dort, das Schiff ist total zerbrochen und für die Trümmer des Schiffes haben sie nur mehr ein paar Planken gehabt, wo sie sich an Land retten haben können und dann war es, die sind auch zu nichts mehr gewesen dann. Man muss sich total neu orientieren. Gott lässt solche Dinge zu, damit wir anfangen nachzudenken. Wie große Gnade und seine Güte. Ich bin überzeugt, dass wir uns dessen überhaupt nie bewusst gewesen sind, wie treu und wie barmherzig Gott bisher gewesen ist, unser Leben durch uns zu führen. Und ja, wir sind zuversichtlich, dass Gott das wahrmacht, was wir im Psalm 91 gelesen haben. Lass uns das mitnehmen, diese 7 Punkte für jeden Tag an. Und das ist so kostbar. Ihr seid jetzt vielleicht die Jungen voller Energie und Elan und ihr wisst alles, wie es läuft oder was euer Umfeld ist, das habt ihr alles im Griff. Aber es kommen Zeiten, wo man es nicht mehr weiß. Und dann brauchen wir wirklich einen sicheren Anker und Hilfe. In dem Sinne möchte ich euch wirklich Gottes Segen wünschen für eure kommende Zeit. Amen.